SRF 2 Kultur.
Der Höllerache kocht in meinem Herzen. Wie klassische Musiker mit Konflikten umgehen, das ist das Thema in der Passage heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Florian Hauser. Menschen, die gemeinsam Musik machen, können keine Feinde sein. Zumindest nicht, solange die Musik andauert. Paul Hindemith. Aber wie sieht's davor aus? Und danach? Immerhin sind Musikerinnen und Musiker auch nur Menschen, die all ihre Wünsche, Vorstellungen, Probleme und Sehnsüchte an den Arbeitsplatz mitbringen. Das Konfliktpotenzial ist immer dabei. Und man hat so seine Vorurteile und denkt sich, na, Künstler, Künstlerinnen sind doch Meister im Gestalten von Emotionen. Sind sie da nicht zwangsläufig besonders emotional?
Ja, da ist absolut was dran. Es sind Menschen, die sehr dünnhäutig sind.
Barbara Tacchini, Musiktheaterregisseurin.
Dünnhäutig, feinfühlig, jetzt mal positiv gesagt, weil man eben beobachtet und total interessiert daran ist, was eigentlich zwischen Menschen passiert. Man spürt ganz viel, es gibt ja ganz viel, was eben zwischen den Zeilen gesprochen wird. Damit arbeitet ein Autor, damit arbeitet ein Komponist. Und jetzt kann ich das natürlich nicht einfach abstellen, wenn ich ins Leben rausgehe.
Impulsiv die einen, dann fetzt es. Nachtragend die anderen, dann gärt es. Schlechte Stimmung, verhärtete Fronten, Eskalation und Frust. Bis so etwas passiert. Mozarts Rache-Arie mal etwas anders, weil der König in der Nacht vor Ärger die Stimme weggeblieben ist. Beste Voraussetzungen also, um das Thema etwas genauer anzuschauen.
Ich mag Streiten überhaupt nicht.
Shushan Sirenossian, Geigerin.
Ich finde auch, um Musik zu machen, ist es gut, eine gute Stimmung zu haben, überhaupt mit anderen Leuten. Damit die Leute das Beste geben, muss auch eine gute Stimmung da sein, finde ich. Natürlich, wenn es Meinungen gibt, die irgendwie anders sind, kann man darüber reden. Aber normalerweise, wenn zwei Leute Lust haben, zusammenzuarbeiten, das heißt auch, dass sie mehr oder weniger auf die gleiche Schiene sind. Und es ist ziemlich selten, dass ich mit Leuten arbeite, die total in eine andere Meinung sind irgendwie oder die total etwas anders wollen. Oder dann arbeiten sie halt mit jemand anders.
Thank you.
in großen Orchestern, in festen Orchestern. Da habe ich das irgendwie oft erlebt, dass Leute überhaupt nicht miteinander reden. Also ich würde jetzt kein Orchester nennen, aber es gibt zum Beispiel eine, wo die zwei Klarinettisten überhaupt nicht zusammen reden, seit 15 Jahren, einfach so. Und das passiert in sehr, sehr vielen Orchestern. Es ist einfach so. Es gibt manchmal psychologische Probleme zwischen Leuten und so. Ich glaube, jeder Orchester braucht irgendwie Psychologen regelmäßig. Ich meine, man arbeitet die ganze Zeit auch auf eine emotionelle Ebene. Musik machen ist wirklich etwas Emotionelles. Und die ganze Zeit mit diesen Leuten zu arbeiten, die man eigentlich nicht ausgewählt hat. Also man arbeitet die ganze Zeit mit 90 Leuten und man ist einfach da und man muss natürlich damit umgehen. Und manchmal es kann gewisse Reibungen geben.
Die Geigerin Shushan Serenosyan. Unter Künstlerinnen und Künstlern gibt es alle Arten möglicher Konflikte, wie an jedem anderen Arbeitsplatz auch. Doch die Befindlichkeit, der Zustand der Künstlerinnen und Künstler ist ein besonderer, sagt der Dirigent Jonathan Stockhammer.
Man muss davon ausgehen, dass es eine gesunde Spannung immer da ist unter Musikern und auch in einem kleinen Streichquartett oder in einem Orchester. Und dass es nicht unbedingt eine negative Sache ist, wenn man keine eigenen Schaupunkten, eigene Präferenz hätte über Musik und Phrasierungen und Dynamik, dann wären wir wahrscheinlich alle nicht Musiker. Und so, dass die Spannung ist in sich gesund und dass man sich darüber leidenschaftlich fühlt, ist ziemlich wichtig. Und die Hauptsache ist, dass man auch bereit ist, das wirklich objektiv oder menschlich zu sehen und nicht bitter darüber wird.
Wenn verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und dann die eine oder andere leidenschaftlich vertretene Überzeugung im Diskurs, im Ringen des Musikerkollektivs um eine einheitliche und stringente Interpretation untergeht. Wenn die eigene ästhetische Überzeugung keinen Anklang findet, wenn sich kein Kompromiss herausstellt und nicht, wie hier, die gemeinsame Leistung beflügelt. Das hier sind die Geigerin Shushan Serenosyan und der Cembalist Jos van Immerseel.
Thank you.
Musikerinnen und Musiker eine gefährdete Spezies. Was ein wenig in der Natur der Sache liegt, denn, Pablo Picasso hat das schon gesagt, als Kind ist ja jeder ein Künstler. Und in den meisten Künstlern steckt nach wie vor ein bisschen Kind. Das ist notwendig, aber risikoreich, meint Regisseurin Barbara Tacchini.
Dass ja ein Künstler auch angehalten ist, ein Stück weit vielleicht auch von der Gesellschaft, dass ich ein Stück weit Kind bleibe. Wer dieses Kind in sich auf eine besondere Weise bewahren konnte, wundert sich auch immer wieder. Ist ja auch sowas. Kinder wundern sich erstmal, wenn wir das nicht abstellen. Bleibt es dabei, das wäre ja gesund. So, und deswegen kommen auch manchmal solche Verhaltensweisen an den Tag, von denen man jetzt vielleicht sagen würde, ist unprofessionell. Also einfach direkt und emotional.
Die besondere Emotionalität betrifft nicht nur die ausführenden Musiker. Auch leitende Positionen haben im künstlerischen Bereich oft schwer mit sich zu kämpfen. Ein typischer Konfliktherd seien Auseinandersetzungen zwischen Regie und musikalischer Leitung, so die Regisseurin Barbara Tacchini.
Da ist jemand, der will möglichst viel Action, Bewegung, direkte Emotion auf der Bühne haben, der Regisseur. Und dann ist ein Dirigent, der will Genauigkeit der musikalischen Wiedergabe, eine bestimmte Interpretation, wie er sie hört. Und in den eher selteneren Fällen kriegt man das einfach mal so auf einen gemeinsamen Nenner.
Das moderne Regietheater birgt auch für Sängerinnen und Sänger größere Schwierigkeiten.
Wenn ich szenisch agiere und bin wirklich in dieser Emotion der Figur, dann, auch wenn ich vorher meine Partie sehr gut gelernt habe, mache ich Fehler. Passiert. Ich bin mitten in der Emotion. So, jetzt gehe ich wieder ins Probenzimmer, übe wieder, sehe, wo habe ich Fehler gemacht, bin da ganz genau. Dann gehe ich wieder auf die Bühne. Das geht eine ganze Weile hin und her, bis ein Sänger, und das ist ja die große Kunst, das aufeinander kriegt. Die Emotion, das Timing, die Psychologie der Figur und das, was komponiert ist.
Früher, bevor es das Regietheater gab, hat sich der Sänger vorn an der Rampe positioniert und eine kunstvoll einstudierte Arie abgeliefert. Park and Bark nannte man das, Parken und Bellen.
Ja, genau. Und das hatte natürlich auch Sinn, weil ich dann eigentlich eine ganz kunstvolle Musik präsentiere. Und die Musik ist das Theater. Das ist heute meistens nicht angesagt, sondern man sucht dann natürlich, was tut diese Figur, was wird da gespielt, was sind auch ihre Aktionen, gehen die vielleicht auch gegen den Duktus der Musik, was eben Störungen zur Folge hat. Und da entsteht natürlich ein Konflikt. Dieser spezifische Konflikt ist aus meiner Sicht nur dann zu beheben, zu gestalten, Lösungen zu finden, wenn man sich über das Ziel einig ist. Ein gemeinsames Ziel, dass ich sage, unser gemeinsames Ziel zwischen Dirigent und Regie ist, Musiktheater zu machen, nicht Konzert.
Es gibt Dirigenten, die wirklich Musiktheater machen wollen, aber es gibt auch solche, denen die Regie ein Dorn im Auge ist. Da stecke viel Angst dahinter, sagt Barbara Tacchini, vor allem bei jungen Dirigenten.
Da geht es nicht nur darum, dass da jemand stur ist und sagt, mich interessiert doch dieses Theater auf der Bühne nicht, sondern da sind junge Künstler, die spüren total den Druck. Wenn ich das nicht hinkriege, dass die Sänger da perfekt singen und wenn ich mich nicht durchsetze gegen den Regisseur, dann kriege ich dann keinen Job mehr. Da habe ich sehr stark so eine Schieflage festgestellt. Auch bei jungen Sängern, die natürlich gerne völlig theatralisch agieren würden und ganz viel ausprobieren würden und dann wieder wissen, aber wenn mir dann dieser Ton entgleitet, Und solange sie ausprobieren und man Lösungen findet und die Dirigenten mittun oder auch ein Gesangslehrer dann sagt, ah, das wäre die Szene, da hätte ich eine Idee, weil ich verstehe, was der Regisseur machen will und wenn man es vielleicht so und so machen würde. Wenn man da eben gemeinsame Sache macht, klappt das super. Wenn da aber auch Gesangslehrer dann gegenarbeiten und ihre jungen Sänger in der Gesangsstunde wieder briefen, sagt, du musst dich gegen den Regisseur durchsetzen, tu nicht alles, was der sagt, das schadet dir. Und dann denkt man, Hilfe, wo ist unsere Geschichte, wo sind unsere Figuren, weil letztendlich machen wir Musiktheater, um immer wieder neu die Frage zu erörtern, wie sollen wir leben, welche Konflikte sind da in der Gesellschaft.
Gemeinsam eine Geschichte erzählen, Figuren erlebbar machen. Musik und Theater machen bedeutet, aufeinander zuzugehen. Die Regisseurin muss sehr genau die Partitur studieren und sich vom Dirigenten beraten lassen. Dann können die Konflikte, die daraus entstehen, fruchtbar sein. Eine gesunde Auseinandersetzung, ein gemeinsames Suchen. Nur, leider, kommt dieser Idealfall nicht allzu oft vor. Oft ist es umgekehrt. Der Dirigent will eine ganz bestimmte musikalische Interpretation und diese so perfekt ausgeführt wie möglich. Und der Kollege Regisseur hat eine ganz andere Vision. Das soll gesprungen werden, geflogen werden. Und wenn sich die beiden dann nicht an einen Tisch setzen und versuchen, ein gemeinsames Ziel zu formulieren, bleibt der Konflikt Konflikt und ungelöst. Oft auch, weil sich Regisseur und Dirigent nicht besonders sympathisch sind, vielleicht weil der Intendant sie zusammengespannt hat, ohne Rücksicht zu nehmen. Das Problem? Am Ende der Zusammenarbeit muss das künstlerische Produkt der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Was also, wenn die Chemie nicht stimmt und das Vertrauen fehlt? Beispielsweise kann man dann zurückgreifen auf die gegebenen hierarchischen Strukturen, erklärt die Regisseurin Barbara Tacchini.
Es gibt ja die Einrichtung, dass die Bühnenorchesterproben dem Dirigenten gehören. Das heißt, wenn ein Dirigent wirklich sich nicht gehört fühlt, sich nicht durchsetzen kann, wartet er ab. Beobachtet, zieht sich zurück, wartet ab, lässt den Regisseur machen bis zur ersten Bühnenorchesterprobe und greift da durch. Weil da kann ein Dirigent dann einfach sagen, so kannst du nicht singen, geht nicht, du kommst jetzt sofort runter von diesem Podest. So. Und es gibt dann meistens noch ein paar wenige szenische Proben, da kann Regisseur dann fliegen.
Nicht die besten Voraussetzungen, unter denen ein beglückendes Kunstwerk entstehen soll. Aber man hält sie aus, die Missstimmungen, man muss sie aushalten, oder?
Also so schlimm kann eine Produktion gar nicht sein,
sagt der Tenor Daniel Behle, denn
in letzter Instanz stehe ich ja auf der Bühne und singe dann das. Und wenn ich das schön singe und dabei dumme Sachen machen muss, dann wird nachher die Kritik schreiben, Herr Behle hat schön gesungen, aber hat dumme Sachen gemacht. Das nehme ich dann gar nicht persönlich.
Und das Gute an einer solchen Produktion? Sie ist nach 6 Wochen vorbei.
Wir sind natürlich in einer gewissen Weise, wenn wir freiberuflich sind, ja sehr egoistisch gebucht. Das heißt, ich komme irgendwo hin und wenn 6 Wochen die Hölle auf Erden ist, dann bin ich nach 6 Wochen auch wieder weg und das weiß ich. Ich bin halt nicht 30 Jahre in einer Produktion. Ich kann gehen, wenn das Geld bezahlt wurde.
Doch nicht jeder Künstler hat dieses Glück. Was, wenn eine unglückliche Zusammenarbeit wesentlich länger dauert? Jahrelang? Frage an den Fachmann Pasquale Calabrese, Psychologe, Neurowissenschaftler.
Also auf Dauer ungelöste Konflikte sind grundsätzlich nicht gut, weil wir das mit uns mitschleppen, wie man so schön sagt. Und solche Konflikte finden ihren Weg immer an die Oberfläche. Natürlich in unterschiedlichem Kleide. Nicht? Das ist im einfachsten Fall, wenn ich mich über irgendetwas geärgert habe, werde ich das vielleicht weitergeben, diesen Unmut und diesen Ärger. Aber es gibt ja auch sehr viel komplexere Zusammenhänge, die dann tatsächlich dazu führen, dass ich auch langfristig mich verändere in meinem Verhalten gegenüber anderen. Sodass man also sagen kann, ungelöste Konflikte sind grundsätzlich der Motor für viele, viele nachgeschaltete Beeinträchtigungen von Beziehungen und dergleichen mehr.
Eustress ist die beflügelnde Anspannung. Distress ist das Gegenteil. Kann sich zur chronischen Dauerbelastung auswachsen, führt zu einer Einschränkung der Kreativität und hemmt letztlich dann auch kognitive Prozesse, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration und geht einher mit körperlicher Erschöpfung. Wenn man dauerhaft einer unangenehmen, angespannten Situation ausgesetzt ist, wirkt sich das negativ auf kreative Prozesse aus. Es kann zur Anpassungsstörung kommen, Depression, Angstzustände, Panikattacken. Und dann? ist die Karriere vorüber? Das wäre der Endpunkt einer Lebensweise, die ohnehin gespannt ist. Aushalten muss man als Künstler grundsätzlich einiges, denn man muss sich ja ausliefern auf der Bühne, macht sich verletzlich, kehrt sein Innerstes nach außen vor einer anonymen Masse. Der Künstler beschwört das Außerordentliche, doch gerade dieses Extrem des darüber hinausgehens fördert auch ein anderes Extrem, die Krise. Kann eine Krise auch mit Rache gelöst werden? Tenor Daniel Behle erzählt die Geschichte einer zarten, subtilen Rache.
Rachegefühle habe ich mal eine ganz herzige, putzige Story von einem Kollegen, der war mit so einem großen italienischen Tenor auf der Bühne und er hat sich bei den Proben total ätzend verhalten und arrogant. Und auf der Bühne war das, glaube ich, Tosca und da ist ja der Bösewicht. Und dann stand der Cavaradossi da irgendwie und er hat ihm dann während der Vorführung dann die Schuppen von der Schulter geputzt. Das fand ich irgendwie sehr, sehr herzig und eine schöne kleine Rache für dummes Rumgegockel.
Rivale zupft dem anderen Rivalen den Staub von der Jacke während der Vorstellung, in einer zarten Form von subtiler Rache, wie sie Daniel Behle erlebt hat. Hätten das zwei Frauen auch so gemacht? Der Neurowissenschaftler Pasquale Calabrese.
Grundsätzlich ist das tatsächlich so, dass Frauen eher offensiv damit umgehen, darüber kommunizieren, Konflikte auch schon mal auf den Tisch bringen und ansprechen, während wir Herren der Schöpfung eher Vermeider sind. Also man hat natürlich unterschiedliche evolutionsbiologisch angehauchte Begründungen dafür bemüht, was zum Beispiel damit zusammenhängt, Frauen sind diejenigen, die in der Regel die Kinder erziehen, also müssen sie natürlich auch diese basalen zwischenmenschlichen Interaktionsweisen, nämlich die Kommunikation, beherrschen und auch sie entsprechend weitergeben, während wir Männer vielleicht eher in der Evolution diejenigen waren, die sich aufeinander abstimmen müssend, mehr mit Machtkämpfen beschäftigt waren, aus denen sich dann heraus vielleicht eine Leitfigur herauskristallisiert hat, die dann vielleicht ansagt, wo man am besten hingeht und wo man sich die Beute sichert oder etwas dergleichen.
Apropos Frauen und Männer. Der Hornist hat eine Affäre mit der Frau an der Harfe. Es ist sehr geheim, aber alle wissen davon, denn wenn sie sich vor den Konzerten umziehen, kann jeder die Kratzer am Rücken des Hornisten sehen. Dann aber ist die Affäre vorbei. Er ist sauer und sperrt die Dame nach einer Aufführung in den Orchestergraben, sodass sie die Nacht dort verbringen muss. Obwohl am nächsten Tag Tannhäuser auf dem Programm steht und jeder weiß, wie schwer und anstrengend Tannhäuser für die Harfe ist. Na, zu weit hergeholt. Vielleicht einfach so. Die Bratscherin fängt mit dem Hornisten ein Verhältnis an. was passiert? Kurze Fragen an Daniel Behle, kurze Antworten.
Ja, wenn es meine Bratschistin ist, ist es blöd. Ansonsten habe ich so einige Jugendorchester Erfahrungen hinter mir, das ist aber schon so lange her.
Was macht der Geiger, der seinen Pultnachbarn nicht mehr ausstehen kann, aber mit ihm zusammenspielen muss?
Also ich schätze, man muss sich irgendwie arrangieren, dass das so funktioniert. Und das hat, glaube ich, sehr viel dann mit Alkoholismus und Frust zu tun, gerade im Orchester.
Die Sängerin ist beleidigt und macht ihre Widersacherin fertig auf der Bühne.
Geht gar nicht. Jeder Kollege, der einen anderen Kollegen fertig macht, ist immer die Klientel, die nicht im eigenen Garten sauber macht. Also wenn man austeilt, ist es meistens immer eigenes Unvermächtnis. Also Leute, die in ihrer Profession ruhen, teilen nicht aus.
Gute Vorbereitung ist das A und O, zumindest für den Tenor Daniel Behle. So lässt sich so mancher Musiker Krieg vermeiden.
Ja, also Hölle auf Erden gibt es immer dann, wenn man schlecht studiert ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zu einer Produktion komme und nicht gut genug studiert bin, dann kriegt man Druck von allen Seiten. Sowohl vom Regie-Team, weil man halt immer noch mit dem Klavierauszug auf der Bühne rumeiert, und vom Dirigenten, weil man halt nicht das umsetzt, was er gerne möchte. Das ist dann wirklich ein frustiger Job. Und deswegen habe ich mir dann vorgenommen, irgendwann, schon etwas länger her, eigentlich immer perfekt zu Produktion zu kommen, weil dann bist du eigentlich unantastbar.
Natürlich kann es dennoch zu Stresssituationen kommen. Daniel Behles Lösungsstrategie steht unter dem Motto Ersticken in Freundlichkeit, oder? Du hast recht und ich meine Ruhe.
Und wenn Leute sehr alphatierig daherkommen und austeilen, dann bin ich eher jemand, der versucht, Harmonie herzustellen, indem er halt den Schlag aufnehme und dann in einer weichen Bewegung das Ganze so im Raum verpuffen lasse. Da kommt man immer ganz gut übers Ego. Also wenn Leute so ewig austeilen, sagt man, das ist doch wunderbar, wie du das machst. Also ich sehe überhaupt gar keine Probleme. Das klingt so fantastisch, wie du singst, auch wenn es scheiße klingt. Und dann kommt man auch weiter, als wenn man gleich dagegen geht und sagt so, das klappt hinten und vorne nicht und so, wir müssen uns was anderes überlegen. Also das ist keine Diplomatie.
Und der Ton macht die Musik. Ein kleines Fallbeispiel. Ein Streichquartett probt eine Stelle, die klappt nicht. Einer der Musiker sagt nun in leichter Verzweiflung, es ist hinten und vorn nicht zusammen. Der Satz könnte auf vierfach unterschiedliche Weise gemeint sein. Erstens als Sachinhalt, die reine Information, die Stimmen erklingen nicht gleichzeitig. Zweitens als Selbstoffenbarung, ich weiß nicht, wann ich spielen soll. Drittens als Schuldzuweisung, hört ihr denn nicht, dass ihr falsch seid? Oder viertens als Appell, versuchen wir doch bitte, besser aufeinander zu hören. Was ist am besten? Thomas Kakuschka, einst Bratscher des legendären Alban-Berg-Quartetts, hatte da seine eigene Kurzversion. Seine Autorität war gefürchtet, vor allem, weil er sie eher selten einsetzte. So erinnert sich Quartettkollege Günther Pichler.
Zum Beispiel war ein gängiger Spruch, wenn die Diskussionen zu lang wurden, dass er sagte, weißt was, heute goschen und spiel im Takt. Also da war nichts mehr zu entgegnen sozusagen, das war Ende der Diskussion.
Übel genommen haben ihm die anderen Quartettspieler den Wiener Charme nicht, weil sie sich ja jahrelang kannten und unter guten Freunden vieles möglich ist, was andernorts zum Duell geführt hätte. Thank you. Erscheint ein Konflikt unlösbar, gibt es immer auch die Option, sich rauszuhalten. Oder dominant die Situation an sich zu reißen, was mit der jeweiligen Hierarchiestufe zu tun hat. Ein Untergebener wird mit dem Chef anders umgehen, respektive ein Orchestermusiker mit dem Dirigenten, als zwei Chefs miteinander, respektive eine Regisseurin und eine Dirigentin. Das ist im Menschenreich ja nicht anders als im Tierreich. Überhaupt haben wir noch viel Tierisches in uns. Psychologe Pasquale Calabrese erklärt es. Wir Menschen sind Herdenwesen. Und wir haben als Antriebsfedern nicht nur die biologischen, Hunger, Durst, Schlaf, Sex, sondern auch sogenannte soziale Motive.
Zum Beispiel das sogenannte Anschluss- und Intimitätsmotiv. Eine Triebfeder, die uns sagt, suche den Anschluss mit anderen und versuche ein harmonisches Gemeinsames zu finden. Und dann gibt es aber daneben auch so etwas wie ein Leistungsmotiv. Das heißt also, die Tatsache, dass ich beispielsweise mich selber auch an meinen eigenen Leistungen, wie war ich gestern, wie bin ich heute, möchte ich mich verbessern, habe ich nachgelassen in diesen und jenen sozusagen, mich auch in meiner Leistung ständig messe, sowohl mich selber als auch im Vergleich zu anderen. Bin ich besser als der, bin ich schlechter als der? Und schließlich haben wir noch einen anderen relevanten Motivaspekt, und das ist das sogenannte Machtmotiv, was eben dafür verantwortlich ist, dass Menschen auch sich in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrer Ausdrucksweise, in ihrem Können und Tun und Wollen auch über andere geneigt sind zu stellen.
Man muss gar nicht verstehen, was er sagt, um Angst zu bekommen. Arturo Toscanini. Diese Zeiten sind ja vorbei, sollte man meinen. Die Zeiten von diesem alten Witz, nachdem ein Orchester unter Toscanini aus 100 Musikern besteht und aus 100 Magengeschwüren. Auch die Zeiten eines Despoten wie Sergio Celibidache sind vorbei, der ein begnadeter Orchestererzieher war, aber wenn man zu langsam verstand, was er wollte, wenn man seine Kritik nicht sofort umsetzte, konnte er sehr heftig werden und sehr unangenehm.
Merkwürdigerweise bei dem Hauptthema da, Tiri, da höre ich Braccio und wir hören eine halbe Cellostimme. Was ist denn dabei? Berta!
Wie gut, dass sich heute keiner mehr Ausfälle à la Toscanini oder Celibidache leisten kann. Der Dirigent und Mitzvierziger Jonathan Stockhammer zum Beispiel ist freundlich und nett zu seinen Musikern, versucht wertschätzend den Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu sein, ohne eine bewusste Strategie dabei zu verfolgen. Stockhammer plädiert lieber für Diplomatie, also eine Milde, die nicht berechnend daherkommt und sich stattdessen aus dem Respekt speist.
Wenn man eine Strategie bzw. eine Technik anwendet, ist es sehr klar den anderen Menschen, dass man das künstlich macht. Und ich glaube, wir alle, wir sind auf eine Art da nackt. Wir sind in Positionen, wo wir von uns was sehr Verwundbares zeigen. Ich als Dirigent, anderen als Instrumentalisten oder als Sänger. Und es gehört dazu ein Grundrespekt. Wir erlauben uns alle, etwas mehr aufzumachen. Wenn wir diese Grenzen würden setzen, na, ich mache nur so weit auf, wie es mir möglich ist, wo ich ja keinen Fehler zeige und keine verwundbare Stelle in mir und keine Emotion, dann funkt es nicht. Ich glaube wirklich daran, dass egal wie man innerlich sich fühlt, dass es immer ein Fehler ist, direkt Feuer mit Feuer zu treffen vor einer großen Gruppe von Menschen. Weil selbst wenn derjenige, wenn ich ja Recht habe, Es ist für alle ein bisschen unangenehm. Es tut weh, wenn von den Leiter konfrontiert werden und auf den Kopf geklopft wird. Das ist nicht nötig und es tut auch nicht gut. Es ist viel stärker und es ist viel besser für alle in der Situation, den Wut zu halten und sehr diplomatisch sogar darauf zu reagieren. Das lässt die Situation anders ausspielen.
Doch Stockhammer war nicht immer so diplomatisch.
Ich bin sehr häufig ein geduldiger Mensch und ein sanfterer Mensch. Dass wenn ich explodiere und dann wirklich angreife, es ist sowas von ohne Vorwarnung, das ist sehr, sehr übel angekommen.
Jugendliche Impulsivität damals? Könnte sein.
Ich glaube innerlich, ich bin sehr konfliktscheu. Und wahrscheinlich aus diesem Grund, wenn ich bemerkt habe, dass Unangenehmes kommt, ich habe entweder ausgehalten oder sehr schnell explodiert. Diese Explosion war anderen bestimmt super unangenehm, aber ich glaube, das war eine Art Schutz für mich, weil diese Explosion war eine Art Rechtfertigung. Jetzt habe ich meine eigene Grenze auch nicht halten können. Siehst du, du hast mich so provoziert, dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte.
Das könnte bedeuten, die Art, mit einem Konflikt umzugehen, ändert sich mit dem Alter. Hat jedes Lebensalter seine eigenen Konfliktlösungen? Und wird man vielleicht ruhiger mit den Jahren? Ja, sagt Peter Oetwisch, Dirigent, Komponist und 30 Jahre älter als Stockhammer.
Ja, also mit den Jahren, es mildert sich auch. Das heißt, man hat mehr Erfahrung aus dem Leben. Ich würde nie nochmal jung sein wollen. Ich erinnere mich aus dieser Zeit, damals hatte ich schon sehr viele Probleme mit der Situation, nicht mit mir selbst. Also ich musste mich nur darin zurechtfinden. Aber die Umgebung bei mir war sehr oft schwierig, unerträglich. Das habe ich einfach mit Kraft überstanden. Und je älter ich werde, umso weniger betreffen mich diese Situationen. Ich habe eine Übersicht darüber und ich kann das wie ein Blitzableiter also irgendwie schon schaffen.
Eine der Situationen damals in Ungarn war lebensbedrohlich. 23. Oktober 1956, Peter Oetwisch ist 12 Jahre alt. An diesem Tag gehen Studenten auf die Straße, fordern demokratische Freiheiten und die Unabhängigkeit von Ungarn. Noch in derselben Nacht weitet sich die Demonstration aus zum Volksaufstand. Studenten, Bauern, Arbeiter, Intellektuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten, Priester schließen sich an. Auch Armee und Polizei gehen zu den Aufständischen über. Ein paar Tage später jagen die Ungarn ihre stalinistische Regierung zum Teufel, erklären sich für neutral und fordern die sowjetischen Besatzer auf, das Land zu verlassen. Die allerdings schicken noch viel mehr Truppen, positionieren Panzer in Budapest und schlagen die Revolte blutig nieder. Peter Oetwisch lernt daraus, aus all diesen schwierigen Situationen, in der er im Lauf seines Lebens gerät. Er entwickelt sein ruhiges Naturell, lässt Dinge auch mal geschehen, die er nicht beeinflussen kann, und versucht, aus jeder Situation das Beste zu machen.
Meine Natur ist so, dass ich sehr leicht in andere Richtungen gehen kann. Alles, was ich mache, dass ich Komponist bin, dass ich Dirigent bin, ich kann unterrichten, ich kann spazieren. Also wenn etwas nicht geht, dann mache ich was anderes. Also das ist auch eine Lebensauffassung.
Das haben übrigens alle Gesprächspartner dieser Sendung gemeinsam. Großes Engagement, ja. Aber stur beharren auf etwas, nein. Die Geigerin Shushan Siranossian zum Beispiel.
Wenn etwas nicht funktioniert, kann man sagen, okay, also mit dieser Person lohnt es sich nicht zu arbeiten. Sie wären sicher glücklicher mit anderen Leuten und ich auch mit anderen Musikern. Es gibt ja genug Musiker auf dieser Welt.
Neben dem Konflikt zwischen Menschen gibt es ja auch noch den Konflikt mit sich selbst, mit dem eigenen Ideal, das vielleicht nicht erreichbar ist. So hatte der Dirigent Carlos Kleiber immer wieder schwer mit sich zu kämpfen. Auch kurz vor der Aufführung, im Dezember 1982 etwa in Wien. Knapp vor dem Ende der letzten Probe stürmt er davon und lässt das Orchester verstört zurück. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, war eine rhythmische Figur. Sie soll, so Kleibers Vision, den Namen der unsterblichen Geliebten von Beethoven wiedergeben. Aber es gelingt ihm nicht, das zu vermitteln. Ende. Aus. Keine Vorstellung. Peter Oetwisch kennt das. Nicht als Dirigent, aber als Komponist.
Es gibt bei mir auch, aber es ist nicht so prompt. Das heißt, mein Charakter ist nicht so, dass er etwas sofort hinschmeißt, sondern es überlegt zuerst, dass etwas stimmt nicht, das stimmt mit der Sache nicht oder mit mir selbst nicht. Aber ich nehme solche Sachen nicht tragisch. Also es geht nicht darum, wenn ich das so nehmen würde, dann könnte ich nicht weiterkommen. Dann würde ich blockiert sein. Im Prinzip war diese erste Oper, der Tragödie des Teufels, eigentlich in Ordnung, nur eben es war nicht in Ordnung, vollkommen. Deswegen musste ich das nochmal bearbeiten. Und die zweite Bearbeitung hat geklappt und in diesem Moment komme ich sozusagen aus der Hölle heraus.
Es gibt immer Sachen, wo man denkt, das könnte ich verbessern, das könnte ich anders machen und so. Und das ist, ich glaube, auch sehr gesund irgendwie. Das ist auch, was uns vorwärts bringt.
Sagt die Geigerin Shushan Siranossian. Und der Tenor Daniel Behle ergänzt.
Also wir haben sicherlich an uns immer den Perfektionsanspruch. Und der ist auch ganz wichtig, dass wir selber wissen, ob mal etwas gut war oder nicht. Weil meistens das Feedback von außen rum eher... Gerade wenn man berühmter ist, kriegt man eh immer nur schöne Sachen gesagt oder eine Woche später in der Kritik halt nicht, aber da kann man auch nichts mehr mit anfangen. Da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ist es wichtig, dass man da sein eigener Lehrer wird.
Und natürlich, es gibt manchmal Momente, wo wir verzweifelt sind und denken, das werde ich nicht schaffen. Aber was ist unser Ziel? Es ist irgendwie ein Ziel, was nicht auch wirklich existiert, weil je weiter wir gehen, je weiter sind auch unsere Erwartungen.
Und aus den Erwartungen, sagt Dirigent Jonathan Stockhammer, ergeben sich die eigentlichen, die wesentlichen Konflikte.
Die Konflikte außen kann man mit Ruhe und Geduld und Verstand meistens überwinden. Ich finde in fast allen solchen Situationen, dass wenn man sich da stellt und muss nicht unbedingt recht haben, dass der andere Partner, sagen wir mal, auch gesprächsbereit sein kann und meistens in eine neue Situation sind die Flammen runter. Jedoch die Situationen, die in einem selbst kochen, die sind Konflikte, die meistens viel größere Ursprünge haben. Und wenn man entscheidet, wirklich bei der ersten Weckerruf aufzustehen oder einfach unter kaltem Wasser zu duschen, wenn es kein heißes Wasser gibt und darüber nicht sehr lange studiert, trainiert man, sich in Situationen zu gehen, ohne sofort an den Komfort, an den Bequemlichkeit zu denken. Das heißt nicht, wenn ich das sage, dass ich das beherrsche. Aber ich merke, wenn man schnell entscheidet oder lernt, besser schnell zu entscheiden, anstatt alle die verschiedenen Alternativen immer zu überlegen, dass man in vielen Situationen weniger gehemmt ist.
Konflikte hin oder her, weibliche oder männliche Herangehensweisen hin oder her. Konflikte werden uns immer begleiten. Vielleicht sind Musikerinnen und Musiker sogar leicht im Vorteil, weil sie auch ein Gegengewicht haben, eben die schöne, sinnliche, aufregende Musik, die vieles vergessen lässt oder für den inneren Ausgleich sorgen kann. Vielleicht. Noch besser, einfach mal raus aus dem Arbeitsfeld, selbst wenn es so stark mit dem Leben verflochten ist wie bei Musikern.
Also bei mir irgendwie habe ich meinen Ausgleich in die Berge gefunden. Da ist man einfach in der Natur. Es gibt sehr wenig Menschen. Es gibt einfach nur frische Luft und Schnee und Natur und auch Stille, wo man einfach überhaupt nichts hört. Und das tut so gut. Und ich weiß, dass es da ist auch, wo ich meine Inspiration habe. Zum Beispiel, wenn ich ein Werk gerade lerne, ich lerne sehr viel auswendig in die Berge. Wenn ich irgendwie viel zu tun habe und irgendwann müde bin, ich weiß, ja, in ein paar Wochen und in ein paar Tagen werde ich in die Berge sein und ich kann wieder Energie holen. Und das ist etwas sehr Gesundes.
Um dann mit Energie weiterzuarbeiten auf diesem Gebiet, das keine Hölle kennt. Eigentlich. Oder? Dirigent Jonathan Stockhammer.
Wenn es das gibt, dann habe ich es zum Glück nicht erfahren. Ich habe es umgangen. Ich glaube, die Hölle wäre, wenn ich das nicht mehr machen könnte und müsste dann plötzlich für einen Job entscheiden, wo ich hinter einem Arbeitstisch sitze und dasselbe Informationen in den Computer tippe jeden Tag. Die Hölle ist die Forschung, dass ich nicht hätte, was ich habe.
Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Wie klassische Musiker mit Konflikten umgehen, das war das Thema heute in der Passage. Am Mikrofon war Florian Hauser. Und wenn Sie Lust haben, Sie können die Passage nachhören unter srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.